sage ich einfach schönen guten Morgen, Kay Ray, in wunderbarer Umgebung. Und da haben wir einen Gast dabei.
Ja, wir haben einen Gast dabei. Der Gast ist der liebe André. Das ist ein Stalker.
André. Ja, ich habe mich mit eingewählt bei euch. Wünsche euch einen zauberhaften guten Tag. Und es ist mir nicht nur eine Ehre, sondern ein ganzes Kornfeld, mit euch diesen Podcast machen zu dürfen.
Das hast du aber schön gesagt.
André im Kornfeld, das ist wunderbar, da ist das Leben doch wirklich klar.
Wir hatten einen wunderschönen Abend gestern. André und ich waren gestern in Magdeburg in der Grünen Zitadelle. Mhm. Ich war auf der Bühne und André saß in der ersten Reihe vorne und hat alle dicken Witze über sich ergehen lassen. Und wir haben einen fantastischen Abend gehabt, der beinahe noch mit einem Happy End ausgegangen wäre, weil ich einen ausgesprochen attraktiven, schlanken jungen Mann mit am Start hatte, den ich aber dann ziehen lassen musste, weil das Bier zu sehr geknallt hat. Ich habe meinen Alkoholkonsum zwar irgendwie im Griff, aber nicht die Wirkung. Also je weniger ich trinke, je schneller bin ich betrunken. Das ist ganz furchtbar. Möchte ich jeden nur verwarnen, liebe Zuhörer, Zuschauer, Alkohol im Alter rächt sich. Ganz furchtbar.
Ich sag mal so, es ist auch mit dem Kiffen so. Denn früher habe ich ohne Schwierigkeiten, sag mal morgens, also ich war nicht einer, ich war nicht ein Frühkiffer, sondern ich war so nach der Schule Kiffer, habe ich am Tag so, ich würde mal sagen, 8 bis 10 Tüten weggeknallt. Heute ist es so, wenn jemand vor mir im Konzert sich einen reinzieht, bin ich breit. Insofern, auch da scheint es so zu sein, dass die Wirkung, also die, es ist weniger nötig, um die gleiche Wirkung zu erzielen.
Also haben wir jetzt, der Bildschirm ist ja dreigeteilt. Und das ist total interessant. Unten ist der Kiffer, in der Mitte ist der Alkoholiker. Jetzt kommt der oben André. Wie steht es denn bei dir mit deinen Sünden?
Ich esse nur, wie man sieht. Ja. Also wenig Alkohol. Ich habe noch nie gekifft. Noch nie Drogen irgendwelcher Art, außer Zigaretten und Alkohol zu mir genommen. Ja.
Aber das
also
zählt.
Ich kann da nicht mitreden. Ich war mal bei Borussia Mönchengladbach zum Fußball auf dem alten Bökelberg. Und da waren die Stufen so hoch, dass man da einen dreistufigen Tritt gebraucht hat, um da hoch und runter zu kommen. Und einen drunter stand jemand und rauchte auch so eine Tüte. Und das roch für mich, als ob einer den Bahndamm angezündet hat. Ja, also das war nicht schön.
Sag mal so, die Wirkung der Lachzigarette ist meistens nur für den, der sie inhaliert. Der andere ist dann manchmal durch den Geruch irritiert und auch durch die Wirkung vor allem auf den anderen.
Für mich ist das immer nichts. Also Kiffen ist tatsächlich wirklich überhaupt nicht meins. Ich kriege auch sofort ganz komische Gedanken. Ich kriege sofort, wenn ich jetzt vergesse einzuatmen, dann falle ich um. Also solche Sachen habe ich dann. Wo ich dann denke, du musst einatmen und jetzt musst du wieder ausatmen. Und dann kann ich kann wirklich tatsächlich in so eine Panik verfallen. Ja. Darum lasse ich das lieber sein. Aber mit dem Alkohol, ich trainiere mir das ja sowieso gerade ein bisschen ab. Gestern war wieder... Oh, das war wirklich total ärgerlich, wenn du, also ich habe, also du trinkst einfach ganz wenig und trotzdem musste ich mein letztes Bier dann an die Gattin von André verschenken, weil ich das nicht mehr hätte trinken können.
Wen hätte es besser treffen können?
Richtig.
So, ansonsten darf ich dazu beitragen, lieber Kai, die klugen Worte eines leider inzwischen verstorbenen Psychologen, der den ganzen Hollywood-Stars ja die Drogen abgewöhnt und ihre Exzesse probiert zu regeln, der ein Bekannter von mir ist, weil er nämlich auch die Familie Douglas, Michael Douglas, Kirk Douglas und so weiter betreut hat. Und ich habe den auf dem Oscar tatsächlich, klingt jetzt irrsinnig, ist aber so, habe ich die mal kennengelernt und durfte bei denen am Tisch sitzen, weil mein Vater die deutsche Stimme von Michael Douglas ist. Und da habe ich den kennengelernt und habe den dann gefragt, leichtfertig am Oscar, Post-Oscar-Abend beim Bürgermeisteressen, ob er mir dann auch das Rauchen abgewöhnen könnte, weil ich habe immer diese herrlichen Marlboro Light mit dem weißen Filterstück. Die habe ich am liebsten geraucht, die gab es nur in Amerika. Und da hat er gesagt, jo, ist ganz einfach, kostet dich $5,000 und da du die wahrscheinlich nicht hast, weil du hier so nett bist und mit der Familie zusammensitzt, kommst du bei mir vorbei und dann gewöhne ich dir das Rauchen ab. Und dann habe ich, wie das für sich für einen guten Deutschen gehört, das für volle bare Münze genommen. Und war tatsächlich am übernächsten Tag in seiner Praxis. Er sagte, ich soll einfach vorbeikommen. Da war eine Assistentin, die hat gesagt, hier kommt gar keiner rein. Und was wollen Sie hier überhaupt? Dann habe ich erzählt, ich hätte beim Bürgermeisteressen ihn kennengelernt. Und da hat sie gesagt, nix da und ich könnte direkt wieder gehen. Dann ging aber die Tür auf und dann stand er da und guckt mich an und sagte, who are you? Und dann habe ich gesagt, wer ich bin und habe ihn daran erinnert, wer ich bin. Und dann sagt er, na Gott, dann komm rein. Und dann hat er eine Viertelstunde mit mir gesprochen. Ich habe das, glaube ich, schon mal erzählt in aller Ausführlichkeit. Das führte dazu, dass er am Ende sagte, pass auf, drei Regeln sind wichtig, wenn du dir eine Sucht abgewöhnen willst. Die erste Regel ist, du musst aufhören, das zu tun, was du nicht tun sollst. Also Beispiel Kai, keinen Alkohol trinken. Das ist schwer und es ist besonders 2, 4 Wochen lang, je nachdem, welche Droge das ist, ob das Zigaretten, Alkohol oder richtige Drogen sind, dauert das auch unterschiedlich lange. Das ist eine ganz schwere Zeit, sei dir dessen bewusst. Verurteile dich nicht, wenn du rückfällig wirst, denn es gibt keine Rückfälligkeit. Denn wenn du sagst, du hörst auf zu trinken und du trinkst mal ordentlich einen am Abend, dann ist das zwar in der Volksbezeichnung ein Rückfall, in Wirklichkeit hast du nur einmal was getrunken und hast aber schon 6 Abende nichts getrunken. Das ist ein Riesenerfolg. Also mach dich nie, lass dich niemals verrückt werden, verrückt machen von solchen Gedanken, weil die Erfinder der Anti-Rauch-Therapien sind die Zigarettenkonzerne, weil sie festgestellt haben, wenn einer wieder rückfällig wird, raucht er doppelt so viel. Das ist kein Witz. Die dritte Regel ist, und das ist, glaube ich, die wichtigste, die dritte Regel ist, guck dir ab und zu ganz nüchtern, guck in den Spiegel und sag, pass auf, ich mache das, das ist unvernünftig, warum ist es unvernünftig, hin und her, und dann kommst du schon selber drauf. Und das war's. Und dann hat er noch zu mir gesagt, hast du denn jetzt Zigaretten dabei? Und dann habe ich gesagt, ja, dann gib her. Dann habe ich ihm die gegeben, hat er sie gedreht und hat sie weggeworfen. Das war's mit dem Rauchen. Ich habe danach immer noch ab und zu aus geselligen Gründen eine geraucht, aber ich habe nie wieder richtig geraucht, tatsächlich.
Ja, herzlichen Glückwunsch. Also ich kann dir nur sagen, ich habe mir das Rauchen ja einmal abgewöhnt. Und da hast du recht. Und der Therapeut auch, denn als ich wieder angefangen habe, habe ich das Dreifache geraucht. Also ich stehe ja, ich muss mir ja nicht nur das Trinken abgewöhnen, ich muss mir auch noch das Rauchen abgewöhnen. Aber das, weißt du, was mir dabei tatsächlich hilft, ist tatsächlich der Blick in den Spiegel. Weil man hat sofort Effekt. Wenn man weniger Alkohol trinkt, man sieht gleich besser aus. Das, was man ja an dir sieht, auch. Du bist ja Antialkoholiker und Sportler auch. Du hast wieder angefangen zu laufen, ne?
Meinst du mich oder meinst du
Ja.
André?
Nee,
Mich? Ja, ich habe wieder angefangen zu laufen. Das ist wirklich eine Quälerei, aber ich habe so viel Stress gehabt und ich habe so viel unerfreuliche Sachen gehabt und mein Leben ist so, in den letzten 2 Jahren schon im Verhältnis zu den 30 Jahren davor, ist mein Leben wirklich schlechter geworden. Also ich fühle mich, will jetzt nicht sagen unverstanden, weil zu Hause habe ich alles, was man sich wünschen kann und das ist ja das Wichtigste, aber ich arbeite mir den Arsch ab, ich mache und tue, ich habe genauso viele tolle Ideen, aber es ist unglaublich schwer, die Sachen durchzusetzen. Das ist ganz schwer, Partner zu finden, so jemand wie wir beide zum Beispiel hier, Kai. Ich bin so dankbar, dass wir einmal diese Woche diesen Podcast machen, weil das wirklich, das ist manchmal das Einzige in der Woche, was mir richtig Freude macht. Ich habe jetzt endlich nach 2 Jahren wieder was gefunden, wo ich so mit dem ganzen Herzen dabei bin und was mich glücklich macht. Das ist hier meine kleine Abendshow, die ich da ab und zu mache, die Bob's Late Night. Das macht mir wirklich Freude. Es ist für mich alles neu, neue Technik alleine vor der Kamera, aber meine Frau ist sozusagen dahinter und macht sozusagen mit, indem sie da spricht zumindest. Und das fühlt sich richtig gut an. Das habe ich zum ersten Mal seit 2 Jahren. Und in diesen schweren Zeiten habe ich das mit dem Laufen nicht auf die Reihe gekriegt. Und jetzt probiere ich das auch wieder, mich ein bisschen zu disziplinieren. Aber ich muss mal sagen, weil du ja eben gerade schon gesagt hast, von wegen übergewichtig und so, was ich bei André total toll finde, André ist einfach ein blühender Mensch. Und es gibt Menschen, die unterschiedliche Situationen haben, die unterschiedlich aussehen, die unterschiedlich leben. Und ich finde, bei Andres ist es wirklich so, dass der einfach strahlt und blüht und da hat keiner im Recht, ihm irgendwas vorzuwerfen. Das ist sein Leben und wenn er so glücklich ist, ist er so glücklich. Fertig.
Das stimmt übrigens, tatsächlich. Ich finde das auch. Und André ist immer der Strahlemann. Und ich wundere mich gerade, wie schön. Weißt du, der hat sein Leben übrigens auch gerade geändert. Der tritt nämlich eine neue Arbeit an. André, erzähl.
Ja, also eigentlich bin ich ja, komme ich aus der Elektrobranche und war in den letzten 15 Jahren als Haustechniker unterwegs und fange am Montag einen Quereinstieg als Lokführer an.
Wie geil ist das denn?
Ist das toll?
Damit wird die Bundesbahn wird endlich pünktlich. André, du rettest uns. Ich habe neulich einen Artikel gelesen, du wirst es nicht glauben. Weißt du was, in Japan? Japan ist das Land mit den zuverlässigsten pünktlichen Zügen. Und weißt du, was da passiert ist? In diesem Shichu oder wie dieser Zug heißt, dieser Hochgeschwindigkeitszug, ne, wurde eine Schlange entdeckt. Und zwar ist es so, dass es erlaubt ist, in diesem Zug Tiere mitzunehmen, aber keine Schlangen. Und es wurde plötzlich eine Schlange entdeckt. Daraufhin musste Folgendes passieren. Der Zug wurde angehalten, der Zug wurde evakuiert, ein neuer Zug wurde eingesetzt und dann ging die Zugfahrt weiter. Wie lange oder wie viel Verspätung hätten die Gäste des Zuges mit der Schlange wohl gehabt in Deutschland zwischen Hamburg und Berlin? Richtig. 3 Tage. Wie viel Verspätung, und das ist die Quizaufgabe an euch, hatte dieser ganze Prozess in Japan?
Was sagst du, André?
6 Minuten.
Gut, ach, André, das ist aber sehr schnell.
Na, der Lokführer geht hin, nimmt die Schlange, schmeißt sie aus dem Zug.
Der Zug wurde komplett evakuiert.
Ach so, okay.
Und ein neuer Zug wurde eingesetzt.
Ach so, und die Gäste sind dann mit dem neuen Zug weitergefahren.
Korrekt. Ich sag Stunde.
Halbe Stunde. Dann.
Wo denkt ihr, wo der andere neue Zug herkommt?
Der steht im nächsten Bahnhof vielleicht so.
Pass auf, ich sag's euch, wie es ist. Die Wahrheit ist 17 Minuten. Und die nächste Wahrheit ist, die Japaner haben sich tausendfach entschuldigt bei ihren Fahrgästen. Das ist so peinlich, das 17 Minuten Verspätung. Es tut uns unendlich leid. Das war größte Nachricht in Japan an dem Tag. Es haben sich, also alle haben gesagt, hoi, hoi, hoi. Und sich tausendfach entschuldigt, weil es eben diese 17 Minuten Verspätung gab. Bei uns hätte das doch locker 3 Tage gedauert.
Also, ja, mit Sicherheit.
Oder?
Erstmal einen neuen Zug geholt und dann hätten sie den Versuch zu starten, aber der wäre gar nicht angegangen.
Nein, und dann ist die Weiche ja anders gestellt. Und wo kommt der
Zug? Und die Schlange hätte erst auf Corona getestet werden müssen. Ja.
Natürlich.
Bevor sie dann mit einer Maske abgeführt wird.
Genau, genau. Und es wird eine neue Regel aufgestellt. Es gibt ab sofort einen Schlangenkontrolleur im Bundesamt für Verfassungsschutz, im Bundesamt für Wirtschaft und Umwelt und in jedem verdammten Zug. Es muss ein Schlangenkontrolleur her. Das muss kontrolliert werden.
Oh Mann, ey. Aber sag mal, André, also du fängst bei der Bahn dann an. Bei der Bahn?
Bei der S-Bahn. S-Bahn Berlin.
Wollte ich sagen, das fand ich ja total interessant. Das habe ich ja gehört. Ich sehe dich ja immer schon, wenn du so am U-Bahnsteig stehst, wenn dann dieser Zug da reinkommt, und dann sehe ich dich da schon so.
Ja, na, du siehst Führerhaus, ja, und dann aber kein Licht mehr. Dann bin nur ich im Führerhaus. Das ist dann dicht.
Darf ich einen entertainigen Vorschlag machen?
Bitte sehr.
Bist du bei Facebook oder YouTube oder irgendwo?
Boris, wir sind auf Facebook befreundet.
Ja, aber bist du aktiv, meine ich. Ich weiß.
Ja, teilweise. Soll ich ein Tagebuch erstellen?
Ich würde tatsächlich, also ohne Scheiß, ich würde eins machen. Ich würde mal googeln und gucken, ob es erstens Bahnwitze gibt. Wenn es keine Bahnwitze gibt, dann Verkehrswitze. Und dann würde ich eins machen. Ich würde jeden Tag, bevor du, also 2 Minuten vor der Schicht, das Handy nehmen und würde einen kleinen Film aufnehmen und sagen, heute der Witz des Bahnführers oder der Witz des Lokführers und den Lokführerwitz. Ich würde den sofort teilen. Kai würde ihn sicher auch sofort teilen. Ja. Wir wollen einfach, das Ziel muss sein, du musst der berühmteste und beste Lokführer der Welt werden.
Oh, das ist eine tolle Idee.
Dass die Japaner dich am Ende abwerben.
Ich muss ja erst den Quereinstieg machen, mehrere Prüfungen bestehen und in 11 Monaten, wenn ich alles bestanden habe, ist es dann soweit. Und dann können wir loslegen.
Das machen wir, das ist der Plan.
Das ist eine tolle Sache, muss ich sagen. Finde ich auch sehr, sehr schön. Ja, womit wir bei meinem Auto sind übrigens. Also, ihr Lieben, also ich habe es ja schon, wir mussten ja den Podcast schon verschieben. Deshalb sind wir heute später, liebe Zuschauer. Wir sind heute später, weil Putin, mein Auto, Putin, nenne ich ja Putin, Putin hat leider den Geist aufgegeben. Kupplungsseil gerissen. Das ist nicht schön. Aber ich eigenartigerweise.
Wo ist dein Lenkrad? Auf welcher Seite?
Na, da, wo es hingehört. Wieso?
Auf welcher Seite? Wo?
Auf der linken Seite.
Denk mal drüber nach.
Das verstehe ich nicht. Was soll ich denn da jetzt?
Ein Lenkrad auf der linken Seite? In der heutigen Zeit? Braucht es da nicht eine Mahnung an dich? Muss da nicht mal ein Kupplungsseil reißen, bis du aufwachst, dass man heute aufpassen muss, auf welcher Seite das Lenkrad ist. Eine ist verbotene Rechtslenkung, ja, aber das hat ja eine politische Dimension. Du glaubst doch nicht, dass du einfach in dein Auto steigen kannst, ohne drüber nachzudenken. Und eine Kupplung, was macht eine Kupplung? Sie verbindet 2 Geschwindigkeiten zu einer Einheit, zu einer rhythmischen. Das ist ja praktisch wie ein Argument, ein Gegenargument, meine Wahrheit, deine Wahrheit, die Wahrheit, Annäherung. In Zeiten von Spaltung kommst du an mit Kupplung, mit Annähern, mit Kräfte zusammenbringen. Kai, du musst auch mal ein bisschen drüber nachdenken, was du tust und in welchem Umfeld du dich bewegst.
Ich bin ja nur froh, dass ich überhaupt dieses russische Auto fahre. Ne? Und ich
Ach.
erzähle ja immer, ich fahre ja den Lada. Ich erzähle ja immer, dass ich das Z nicht von der Motorhaube runterkriege. Aber da ist gar kein Z drauf. Da ist kein Z drauf. Aber weißt du, was total interessant ist? Dass ich dann jemanden, meinen Kumpel angerufen habe, der wiederum seinen Nachbarn angerufen hat, der mich dann abgeschleppt hat. Und dieser Nachbar sagt, was ist das für ein Auto, ein Lada? Das gibt's doch nicht, die gehen doch nicht kaputt. Die hatten, sag ich, und ich finde es schon das zweite Mal, dass ich damit eine Panne habe. Und dann sagt er, ich komme aus Serbien, bei uns sind alle Polizeiautos Ladas. Und das heißt, die sind eigentlich unverwüstlich. Und dann hat er mich abgeschleppt. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn ihr so abgeschleppt werdet, also abgeschleppt werdet, ob ihr das schon mal gemacht habt. Man fährt da ja langsam hinterher. Und der Typ, der ist mit 70, hat er mich da abgeschleppt und ich habe in meinem Lader hinten gesessen. Mit 70, Tempo 70. Das heißt, sag mal, ich kenne das so, dass man so mit Tempo 15 oder dann sagt er, ja, aber dann hätten wir ja die Ampel nicht gekriegt. Da habe ich über die ganzen Ampeln abgeschleppt. Und ja, also der Wagen ist jetzt, steht jetzt wieder da, aber das nur mal, lieber Zuschauer, Zuhörer, zur Erklärung, warum kommt dieser Podcast erst heute, also Samstag, weil Putin kaputt war und ich meine Verabredung mit Boris canceln
Ja,
musste.
und ich möchte mich in japanischer Tradition mit einem Hoi dafür entschuldigen.
Aber zu DDR-Zeiten war ein Lada ein Luxuswagen für die DDR-Bürger. Nur mal so viel zum Lada.
Sowieso ein Auto grundsätzlich ein Luxusauto war.
Nein, aber zu DDR-Zeiten, wer ein Lada besaß, war schon, das war schon nicht schlecht. 18 Jahre gewartet, Lada.
Auch wenn der jetzt mich zum zweiten Mal verlassen hat, ich glaube, dass der Lader, das sind ja, ist ja immer ganz günstige Reparaturen und ich glaube, man muss einfach alles mal einmal ausgewechselt haben und dann läuft der. Ich liebe mein Auto auch. Ich möchte den nicht eintauschen gegen ein anderes Auto. Wenn er mich jetzt nochmal verlässt, dann bin ich ein bisschen sauer, aber trotzdem gibt es für mich keinen Grund, ein anderes Auto zu fahren, weil mit diesem Auto zu fahren macht wirklich Spaß. Das
Siehst
ist
du?
wirklich Spaß.
Ja, ich kenne das Gefühl von früher, denn früher war ich, ich habe nur, also als ich, wie alt war ich denn da, so 20 oder so, da haben wir in Hamburg einen Weg gefunden, um Geld zu verdienen und Spaß zu haben. Nämlich, wir sind immer zu fünft in einem Auto nach Italien gefahren, sind dann durch Italien gecruist und haben so Tankstellen gesucht, wo Autos standen zu verkaufen. Und zwar alte Alphas. Also zu dem Zeitpunkt waren die noch gar nicht so alt. Alfa Romeo Giulia, Alfa Romeo GTV, Alfa Romeo GTV Junior, Alfa Romeo Spiders. Und dadurch, dass sie in Italien waren, waren die Unterböden natürlich total sauber, kein Rost, alles picobello. Die gab es da für ganz kleines Geld. Dann haben wir die in Italien, also fünf Mann in einem Auto, dann sind fünf Mann wieder zurückgefahren, aber in vier Autos zusätzlich, weil wir die da gekauft haben. Und die waren immer in Italien jeweils angemeldet und versichert. In Italien gab es ein anderes Versicherungssystem. Da war das so, dass du Steuern und Versicherungen mit deinem Nummernschild sozusagen komplett hattest. Und zwar für ein Jahr. Das muss man jeweils einmal im Jahr erneuern. Und dann sind wir nach Hamburg gefahren, über die Grenze, hinter so einer Kolonne. Dann haben wir diese Autos in Hamburg verkauft. Und das Geile war, sie waren ja noch ein Jahr versichert und versteuert. Das heißt, du konntest ein Jahr lang überall parken, wo du wolltest. Sämtliche Speeding-Tickets, alles war scheißegal, weil das über den Länderfinanzausgleich bezahlt wurde. Das heißt, du hast bei uns einen geilen Alpha gekauft, inklusive Steuer, inklusive Versicherung für ein Jahr. Und wir haben so viel Kohle gemacht. Und irgendwann hat uns an der Grenze dann mal nach 2, 3 Jahren jemand angehalten und hat gesagt, machen Sie das beruflich? Und dann haben wir gesagt, nein, 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 wir haben nur, also mein Freund hat hier ein Auto und hinter ihm standen noch fünf weitere Alphas mit jeweils einem drin. Dann haben wir gesagt, das wird zu riskant und haben das dann bleiben lassen. Und einer hat das dann zu seinem tatsächlichen Geschäft gemacht. Aber zu der Zeit sind wir nur Alfa Giulia, Alfa GTV, Alfa GTV Junior und Spiders gefahren. Und das sind so tolle Autos, weil, und das ist genau beim Lada wahrscheinlich auch so, sie haben eine Seele. Und du musst beim Alfa zum Beispiel, beim Giulia musst du morgens einsteigen. Also im Frühling und im Sommer nicht, aber im Herbst und im Winter. Und dann musst du sagen, komm Mäuschen, bitte. Lass uns gemeinsam heute einen schönen Tag haben. Es ist auch keine Kurzstrecke, sondern ich fahre dich richtig schön warm, ganz in Ruhe und dann fahren wir und wir cruisen und die Fahrt dauert mindestens eine halbe Stunde, nicht 10 Minuten zum Bäcker. Das hat man gar nicht gemacht. Und dann drehst du deinen Schlüssel rum und wenn es dann wop, macht, dann bist du so glücklich und es ist so ein schönes Gefühl. Und dann fährst du mit deinem Alfa Romeo, mit dem Holzlenkrad und den schönen Ledersitzen und so. Herrlich. Und das ist wahrscheinlich bei dem Lada genauso. Das ist einfach wie so ein Mädchen oder ein Freund an der Seite zu haben.
Ich muss dir sagen, wenn ich das von dem Alfa Romeo höre, dann weiß ich früher, als ich Teenager war und alle so die Führerscheine machten und alle ihre ersten Autos hatten, da gab es einen Typen bei uns auf der Schule, der hat einen Spider gefahren.
Ja.
Das war der absolute Held. Ich war immer, alle Mädchen haben gesagt, oh, der Thorsten heißt, der hieß der, glaube ich, der hat einen Spider. Und ich habe immer gedacht, was ist denn das? Aber irgendwann bin ich dahinter gekommen, das Werkzeug, um die Frauen rumzukriegen, die
Das hat
Mädels.
bei mir, könnte ich jetzt was erzählen, das hat bei mir nicht funktioniert, muss ich ehrlich sagen. Ich habe einen Alpha Spider auch gehabt, und zwar 1750er Maschine. Der Experte fängt jetzt an zu heulen vor Rührung. 1750er Maschinen waren die etwas größeren, nicht 1600 und nicht 1300, sondern eben 1750er. Die waren besonders geil in Auberginefarben. Und damals in Hamburg gab es eine relativ prominente Person. Da gab es ja noch keine ABC-Promis und sowas alles, sondern gab es Promis oder nicht Promis. Und diese etwas berühmte Person in Hamburg war so ein bisschen modelmäßig unterwegs und hieß Verena Feldbusch. Auf die waren alle scharf. Und die habe ich dann in Eimsbüttel getroffen mit meinem Alpha Spider abends, als ich von einem Freund wegging und sagte: Hey, hallo, wie geht's dir denn? Und haha, wo geht's jetzt denn noch hin? Und dann sagt sie: Ja, ich wollte jetzt in die Tenne, so eine Diskothek hier in Hamburg. Und dann habe ich natürlich gelogen, habe gesagt: Da muss ich auch hin. Kann ich dich mitnehmen? Und dann bin ich also sie eingestiegen und fuhr in meinem Alfa Romeo, habe ich sie hingebracht zur Tenne. Und vor der Tür kann man nirgendwo parken. Du musst dann in der Umgebung dir einen Parkplatz suchen. Und da sagte sie: Ja, dann kann ich ja schon mal aussteigen und ich gehe schon mal rein. Bis gleich. Und dann stieg sie also aus und ging rein. Ich habe mein Auto geparkt, gehe hin zur Tenne. Schon vom Weiten der Türsteher: Du kommst hier nicht rein.
Ja,
Hat sie mich voll abserviert. Habe ich ihr 20 Jahre später aufs Brot geschmiert und wir haben herzlich gelacht.
war das vor oder nach Dieter Bohlen?
Weit davor. Weit
Weit davor.
davor. Ja.
Also mein erster Wagen war ein Wartburg, Dreizylinder, 1000 Kubik, 50 PS. Nur so viel
Und
dazu.
wie lange musstest du denn jetzt auf das Auto, bei Auto warten?
Den hatte mein Vater vorher gefahren und das war ja 1992, bin ich 18 Jahre alt geworden. Also für Schnellrechner, ich bin jetzt 36. Und ja, den habe ich von meinem Vater geschenkt bekommen. Und der hatte aber eine Anmeldung laufen seit 1980 und wäre dann 1996 das nächste Mal dran gewesen.
Aber da warst du ja der
Aber
einzige 18-Jährige, der ein Auto hatte wahrscheinlich, oder?
nö, nö, nö. Das
Okay.
war, also 92 waren ja schon Friedenszeiten für uns. Also die Mauer war weg und mein Vater fuhr einen weißen E190
Ah, okay.
Mercedes und war sehr, sehr glücklich, den fahren zu dürfen.
Ja.
Und fährt bis heute Mercedes.
So ist es richtig.
Ja.
Und was fährst du jetzt für ein Auto?
Skoda Kodiaq.
Ah,
Ein Tschecher.
ja.
Russe, Tschecher, ja, Italiener.
Ich habe die ganze Zeit irgendwas im Hinterkopf, Boris, als ich dich angerufen habe und gesagt habe, ich stehe jetzt hier am Straßenrand, ich kann nicht mehr. Da hast du mir gesagt, ich muss dir noch was erzählen, das erzähle ich dir im Podcast. Was denn jetzt?
Warte mal, das hatte das zu tun mit unserem Ausflug nach England? Oder haben wir darüber schon gesprochen?
Nee, das weiß ich nicht.
Wir
Ja,
haben es wieder
take
getan.
that.
Wir haben es wieder getan. Wir waren bei Take That. Wir haben dort, wenn du mal in London bist, das nächste Mal, sprechen wir vorher, dann sage ich dir, in welches Restaurant du gehst. Du gehst nämlich ins Circolo. Das ist der geilste Italiener, den du in deinem Leben je gesehen, erlebt und verspeist hast, sozusagen. Das ist ein Erlebnis, der aus einer anderen Dimension zum fairen Preis. Und das ist in London extrem selten, sozusagen. Das war das Erlebnis. Aber was wollte ich dir denn erzählen? Wollte ich dir erzählen vom unhöflichsten Mann der Welt? Wollte ich das vielleicht thematisieren?
Jetzt weiß ich nicht genau. Du hast irgendwas erzählt, das erzähle ich dir morgen.
Also, vielleicht war es der unhöflichste Mann der Welt. Wir haben am Hamburger Flughafen den unhöflichsten Mann der Welt kennengelernt und möchte den bei jeder Gelegenheit und immer wieder möchte ich ihn damit auszeichnen, weil das wirklich eine Unverschämtheit war. Und zwar ist das ein Mann, der arbeitet in dem Kiosk, der, wenn du nach der Sicherheitskontrolle reinkommst, ist da so ein Kiosk und da arbeitet er. Der Typ ist so schlecht gelaunt und der ist so unhöflich in seinen Scheißsocken, in seinen Scheißsandalen. Und dann fragst du sowas wie, haben Sie denn schon aktuelle Tageszeitung? Weil es war irgendwie 17:45 oder so, als wir da waren. Und dann sagt er allen Ernstes, Müll. Und dann, bitte was? Macht so. Der ist so, das ist so übel, jemand in seinem Laden zu haben, der so unverschämt ist und so schlecht gelaunt. Das hat mich beschäftigt. Was hat mich noch beschäftigt? Gut, da hat mich mir mein kleiner Podcast hat mich beschäftigt. Gestern hat mich Fußball beschäftigt. Oh, war das geil, oder? Hast du es mitbekommen?
Ich gucke ja gar nicht. Das war's für André. Ich gucke nicht Fußball.
Also, ich habe ja
Wir
gesagt.
konnten nicht gucken, wir hatten zu tun. Wir waren bei einem bunten Vogel
Ich
in der
habe ja
grünen
gespielt,
Zitadelle.
aber wer hat denn Fußball gespielt? Ich weiß das doch gar nicht. Ich bin doch aus dem Fußball, ich muss mal nebenbei was essen. Ich
Ja.
bin aus dem Fußballverein geflogen, weil ich mich immer mit den Gegenspielern unterhalten habe. Und seitdem bin ich mit diesem Thema durch. Wer hat denn jetzt gespielt?
Also,
Oder
es war
was?
die Situation war gestern folgende. Also, ich muss vielleicht dazu ganz kurz sagen, ich habe ein gestörtes Verhältnis zum FC St. Pauli, weil ich war lange Jahre richtig treues Mitglied und alles das. Und dann haben sie mich zweimal geschäftlich angeschissen, wirklich angeschissen. Ich habe gekündigt und sie haben dann behauptet, ich hätte nicht gekündigt, obwohl ich es beweisen konnte. Und das war richtig link. Und dann haben sie es danach noch mal wieder probiert, weil sie nämlich unglaublich geldgeil sind. Bei ihrer ganzen schönen, feinen, linken Einstellung sind sie unfassbar geldgeil. Und sie haben mich probiert, zweimal anzuscheißen. Einmal habe ich es mir gefallen lassen, das zweite Mal nicht mehr und habe auch gewonnen und hab dann noch meine Dauerkarten offiziell und gefilmt verbrannt. Und seitdem gehe ich nicht mehr zum St. Pauli. Ich bin auch kein großer Fußballfreak, deswegen gehe ich auch nicht oft zum anderen Spiel. Aber wenn ich eingeladen werde und so, dann freue ich mich total, weil es einfach als Event, ein Gemeinschaftsevent ist toll. Und gestern war die Situation wie folgt. Es war HSV gegen St. Pauli, also Lokalderby. Dann noch die beiden Vereine, mit denen ich irgendwie so eine Geschichte habe. Dann war ich eingeladen vom ehemaligen Präsidenten vom HSV, Jürgen Hunke. Und der ist auch ein Fußballexperte tatsächlich und so, da waren wir da. Und hatten noch eine ganz tolle Frau dabei, die eine Inneneinrichterin in Hamburg ist. Also war schon die Hinfahrt war total spannend. Naja, und die Situation war die, dass wenn St. Pauli gewonnen hätte, dann wären die im Stadion des HSV aufgestiegen. Das heißt, die hätten ihre Aufstiegsfeier im Stadion vom HSV gemacht. Spielerisch hat St. Pauli eine super Saison hingelegt und sie steigen verdient auf. Gar keine Frage, gar keine Frage. Aber emotional war das schon deftig. Die Chance, dass der HSV gewinnt nach den letzten Spielen, die war sehr gering. Dann ging dieses Fußballspiel los und der HSV hat so Druck gemacht. Die haben so nachgesetzt und da war so viel Kraft und so viel Energie dahinter. Und dann gab es dreimal die Situation, dass der Ball schon drin war. Ich habe dreimal gejubelt für nichts, weil es immer wieder Schiedsrichterentscheidungen gab oder nochmal Videoassistent und sowas alles. Am Ende hat der HSV 1:0 gewonnen durch ein Tor in der 86. Minute von dem Helden aller Helden, Glatzel. Und wir sind rausgegangen aus dem Stadion und ich habe gedacht, so Freunde, St. Pauli, das ist eure Strafe dafür, dass ihr mich so scheiße behandelt habt. Ich gönne euch den Aufstieg, gar keine Frage, aber am Ende werde ich ein T-Shirt drucken. Ich habe das schon überall erzählt, ich möchte unbedingt ein T-Shirt drucken, wo drauf steht Aufsteiger, Besieger, weil die werden wahrscheinlich aufsteigen und der HSV nicht. Und wir haben sie trotzdem besiegt, so Edge. Und das war gestern mein Fußballerlebnis.
Ja. Also ich, als du gerade gesagt hast, da dass du an der falschen Stelle gejubelt hast. Also ich bin wirklich nie in Sportveranstaltungen, aber ich musste mal mit meiner Schwester zum Handball, das werde ich nie vergessen, in eine Turnhalle. Und das war irgend so ein prominentes Spiel, keine Ahnung. Und es war dann Tor, also ich war der Einzige, der bei diesen 500 Zuschauern aufgestanden ist und gesagt hat, Tor! Und es war kein Tor. Und alle haben mich angeguckt. Und ich habe mich ganz still wieder hingesetzt. Und meine Schwester erzählt diese Geschichte noch heute, dass ich der Einzige war, der dann Tor gesehen hat. Ich glaube, es war noch nicht mal auf der richtigen Seite. Also mich interessiert der Fußball
Hat
überhaupt nicht.
das Fangnetz hinter dem Tor gewackelt, Kai?
Na, das weiß ich, ja, es kann sein.
Wahrscheinlich.
Aber Boris, dann können wir nächstes Jahr zum HSV gehen, wenn die Hertha wieder dort spielt. Ich bin nämlich Hertha BSC-Fan.
Ist auch nicht leicht. Ist auch nicht leicht
Das
heutzutage.
ist in den letzten 10 Jahren nicht leicht, das ist richtig. Seitdem das viele Geld gekommen war, aber das ist eine andere Geschichte. Und es ist so ausgegangen, dass sie abgestiegen sind mit den vielen Millionen. Unfassbar. Aber das ist ein ganz anderer
Wollen wir
Podcast.
noch kurz ein politisches Thema vielleicht ansprechen, weil heute ist in Hamburg ein wichtiger Tag. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt. Es gab ja diese Demonstration mit den Schildern, wo drauf steht, Kalifat ist eine Lösung
Ja.
oder die Lösung. Dazu habe ich übrigens ein wunderbares Comicbild zugeschickt bekommen. Und zwar ist dann in der Klasse steht ein kleiner muslimischer Schüler, offensichtlich muslimischer Schüler, steht vor der Tafel. Da, daneben steht die Lehrerin und auf der Tafel steht 1 plus 1. Und der Schüler hat ein Fragezeichen über dem Kopf. Und die Lehrerin sagt, ich sage es gleich vorweg, die Lösung ist nicht Kalifat.
Sehr schön.
Ja, da gab es diese Demonstration hier, die war sehr wohl und sehr diszipliniert vorgetragen, weil nämlich der Typ, der das alles organisiert, ist ein jemand, der Lehrer werden will und der, ich glaube, ein ganz gefährlicher Demagoge ist tatsächlich, aber das Innenministerium und auch in Hamburg und auch keiner sonst kümmert sich eigentlich darum, lässt das alles zu. Die nehmen sich halt so zusammen, dass sie genau im Rahmen des Grundgesetzes längs schlittern. Im Prinzip machen sie das Gleiche wie das, was der AfD vorgeworfen wird. Aber nur die AfD wird gejagt und die Rollatorengängen auch. Aber die Kalifatfreunde werden nicht gejagt, die ja immerhin wollen, dass die Frauen voll verschleiert sind, dass sie keine Rechte haben, dass die Homosexuellen irgendwie umgebracht werden, aufgehängt werden und sonst irgendwas. Und das wird einfach so zugelassen, finde ich sehr dramatisch. Heute in Hamburg. Und ich hoffe, ich gehe da selber gleich hin mit meiner Familie und so. Ich hoffe, dass alle kommen. Wird dagegen demonstriert. Da wird nämlich gesagt, wir sind für Demokratie und für das Grundgesetz und für alles, was dazugehört. Und da sind ganz viele Vereinigungen, also alle Parteien machen mit, aber ganz viele auch muslimische Vereinigungen machen mit. Und ich hoffe, dass da ganz viele Menschen kommen, die dann auch mal zeigen, dass wir hier nicht ein Land sind, wo wir zulassen werden, dass hier Kalifate und so ein Scheißdreck gegründet werden.
Ja, da bin ich mal gespannt, ob das heute Abend in den Nachrichten kommt.
Ich auch.
Ja.
Aber
Und
da
dann,
die, aber da
Boris,
alle Parteien.
habe ich heute die Bild aufgeschlagen und da steht auf Seite 2, AKW-Betreiber widersprechen Habeck. Wer sagt nicht die Wahrheit?
Herr Habeck
Walter
sagt
Habeck
nicht die
saß
Wahrheit.
diese Woche bei Lanz, ja, und hat gesagt, ja, die ganzen Betreiber von den Atomkraftwerken haben gesagt, es wäre nicht, wir können nicht weiter betreiben, die Brennstäbe sind abgebrannt und wir müssen sie abreißen und das würde alles zu viel kosten. Und hier steht dann drin, kann jeder lesen, wenn er möchte, dass das nicht so war. Ja, die beiden haben E-Mails geschrieben an ihre Mitarbeiter. Ja, eigentlich hätten sie weiter betrieben werden können. Tja, wer
Ja,
nicht?
es stimmt, was du sagst. Das habe ich vor, haben, ich weiß nicht, ob wir es hier besprochen haben, woanders, aber das habe ich vor ein paar Wochen schon. Ich habe einen Freund, der sitzt bei Herrn Habeck und der geht jetzt da weg. Der tritt auch bei den Grünen aus, der geht ins Ausland und schreibt dann ein Buch, weil er wird zwei Sachen aufdecken. Die erste Sache habe ich sogar schon vor Monaten erzählt. Und zwar erstens wird er aufdecken, es gibt eine 46-köpfige Kommission, die 1,5 Jahre gearbeitet hat, um das Thema Windkraft aufzuarbeiten. Und zwar für die Führungskrew da im Wirtschafts- und Umweltministerium, um ganzheitlich zu betrachten, wie das Thema Windkraft zu sehen ist. Ne? Und die haben nach 1,5 Jahren diesen so einen dicken Bericht abgegeben und der kam am nächsten Tag wieder zurück mit einem also in dem Anschreiben ein Handvermerk, wo drauf stand, nicht mehr relevant. Und das Fazit dieses Ergebnisses, also erstmal haben sie gesagt, das Ding wurde gar nicht gelesen. Also man sieht ja, ob jemand das umgeblättert hat oder nicht, es wurde gar nicht gelesen. Erst so ein dickes Ding, so ein Werk, 1,5 Jahre, 46 Menschen in seinem Ministerium. Und das Zweite ist, was ich viel spannender finde, da drauf stand, dass es nicht mehr relevant ist, weil alle Entscheidungen gefällt sind und weil man es nicht mehr braucht. Man braucht es nicht, man braucht die Wahrheit nicht. So, und das Gleiche gilt, genau der gleiche Typ weiß auch zu berichten, dass alles, was erzählt wird zum Thema Atomkraft und Abschalten der Atomkraftwerke, es gäbe keine Brennstäbe mehr und es hätte sich nicht gerechnet, das ist alles 100% gelogen. Und sie sind keine, und das ist das Problem, ich glaube, sie sind keine, wie soll man sagen, keine wirklichen Lügner, weil ein Lügner weiß ja die Wahrheit, kennt sich aus und lügt vorsätzlich. Das sind Menschen, die deswegen lügen und die sich gegenseitig Lügen weitererzählen, um ihre Ideologie durchzusetzen. Ich weiß nicht, ob das gefährlicher ist als das vorsätzliche Lügen, aber Herr Habeck hat die Scheiße nie gelesen, nie verstanden, er weiß überhaupt gar nichts und er sagt einfach irgendwas, er plappert was daher, was man ihm sagt und die anderen Leute, die liefern ihm die Dinge zu, die er sagen soll und die verfälschen Inhalte. Es gibt ganz genaue Protokolle, da kann man lesen, zum Thema, das ist auch bei Cicero, glaube ich, auch schon, das meiste ist bei Cicero veröffentlicht worden, da kann man genau nachlesen, wie die Originalformulierung der wissenschaftlichen Erkenntnisse war und was Herr Habeck daraus gedreht hat. Und auf dem Weg dazwischen waren nur zwei Leute drin, einmal war es Herr Greifen und einmal noch jemand anders. Die lügen irrsinnig. Und Herr Habeck selber lügt, glaube ich, nicht. Ich glaube, der Herr Habeck plappert nur nach, aber die Leute unter ihm, die lügen vorsätzlich. Und das
Also
ist echt gefährlich.
da über die Brücke gehe ich nicht. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich habe Habeck eigentlich, ich habe ja mal vor Jahren war der in irgendeiner Talkshow und da ging es um Fleisch und um diesen Satz, der Markt regelt das und die Kunden kaufen dann eben dementsprechend, damit kann man Dinge steuern. Und da hat er ganz krass gesagt, nein, der Markt regelt manche Sachen nicht. Wir haben zu billiges Fleisch und da muss man von oben, muss man da drauf gehen, da muss man, das regelt nicht Angebot und Nachfrage. Diese Dumpingpreise für Fleisch müssen gedeckelt werden und da muss sich jemand drum kümmern. Und das fand ich damals, habe ich gedacht, gut, das ist ja ein Eingreifen in den Markt, aber ich fand es interessant, dass ein Politiker mal so etwas sagt, weil es damals ziemlich neue Worte waren. Und ich glaube aber, dass genau diese Einstellung, dass der die jetzt hat, ich halte Habeck tatsächlich, ich mag mich täuschen, für gefährlich. Ich glaube wirklich, der hat eine ganz bestimmte Agenda im Kopf. Und
Ja.
die heißt, die Deutschen müssen nicht im Wohlstand leben. Das reicht, wenn die auch ihr Auskommen haben. Luxus muss abgeschafft werden und wir müssen das Weltklima retten und wir müssen Vorreiter sein. Und ich glaube, dass der über Leichen geht, fast über Leichen geht, um das.
100%, das glaube ich dir, 100%, genau so ist es. Aber ich glaube, er macht das aus ideologischer Überzeugung und da gibt es ja, ich werde es 0,0 Vergleiche ziehen mit der grauen Vorzeit, aber das gibt es immer. Das ist, weil, guck mal an, was in der DDR los war und was die kurz vor Mauerfall noch alles erzählt haben und von wegen, wir lieben euch doch und bla bla bla. Da ist ja, das sind ja auch Ideologen gewesen und die sind auch hochgradig gefährlich für die Menschen, für das Volk. Aber die Frage ist das, bist du jemand, der strategisch, der gebildet ist, der sich richtig auskennt und der vorsätzlich strategisch eine Agenda umsetzt oder bist du jemand, der einfach strunzendumm sind, sich um nichts kümmert und sich für den Größten hält? Ist ein Unterschied. Im Ergebnis für das Volk kein Unterschied. In der Art, wie, also vor Gericht würde man sagen, der eine ist ein vorsätzlicher, wissender Lüger und der würde, glaube ich, mehr Strafe kriegen als jemand, der hier fahrlässig aus Dummheit, aus Ungebildetheit und dann auch gewalttätig meinetwegen Sachen durchsetzt, oder? Ich weiß es nicht.
Also ich bin zumindest an einem Punkt angekommen, den ich auch noch nie hatte. Vor 2 Tagen, wo du das sagtest, André, vor 2 Tagen war, ja, ich gucke ja auch mal Lanz und Maischberger war da und da ging es, bei Maischberger ging es eben um den Standort Deutschland und die Wirtschaft und was weiß ich. Und da war, wer war denn dabei? Da war ach hier, Lindner, von der FDP, Lindner heißt der Lindner, ja, unser Wirtschafts-, nee, unser, was ist der denn?
Finanzminister. Finanz.
Finanzminister Lindner war da dann von der SPD, von der CDU, irgendjemand, der da wichtig war, den ich auch kannte, weiß ich den Namen jetzt nicht, egal. Irgendeine Frau von den Gewerkschaften war da und Journalisten. Und die haben wirklich alle geschwafelt. Jeder hatte irgendwie seine Argumente, aber du merkst es richtig, von Reden kommt Reden. Die haben alle nur geschwafelt, wo du dachtest, ja, das hebt null Lösung, das geht überhaupt nicht mehr weiter, die schwafeln dieses Land einfach kaputt. Dann anschließend kam Lanz und da ging es um dieses Kalifat, um diese Demonstration an St. Georg und so. Und da war Ralf Stegner. Das war auch nur Schwafel, Schwafel. Das war wirklich auch unglaublich. Lanz hat dann den Stegner irgendwann vorgeführt und hat gesagt, entschuldigen Sie bitte, Herr Stegner, wir könnten jetzt, wenn wir uns jetzt falsch ausdrücken würden und wir würden einen Sexismus-Skandal haben, weil wir irgendwas Falsches gesagt haben, wir könnten machen, was wir wollten, wir würden morgen durchs Land gejagt werden, wir könnten uns entschuldigen. Und die stellen sich dahin und rufen den Kalifat aus oder wollen das. Und es wird nichts unternommen. Und da hast du auch gemerkt, da wurde auch nur geschwafelt. Und das ist tatsächlich das erste Mal, dass ich nach so einem Fernsehabend ins Bett gegangen bin und gedacht habe, jetzt wird wirklich nur noch dummes Zeug geredet. Das Land geht einen Bach runter und man braucht sich das nicht mehr angucken, weil die reden einfach nur noch dummes Zeug.
Die verarschen uns. Also wenn jemand zum Beispiel DDR-Erfahrung hat, ne, und daher kommt und das System kennt, also der Vater zum Beispiel von André, der muss so frustriert sein, weil man hat ihn nach langen Jahren, wo er geahnt hat, dass was nicht stimmt. Und ich glaube, wenige Leute haben wirklich alles gewusst, ja. Ich glaube, die meisten Leute wussten, der Westen ist echt und das ist nicht Propaganda und sowas, also was im Westfernsehen ist und sowas, wussten die meisten Menschen. Die meisten Menschen wussten auch, dass es ihnen in der DDR nicht so gut geht wie im Westen und so. Also alles das. Aber trotzdem gab es da, glaube ich, eine Grundüberzeugung, eine höhere Solidarität als in Deutschland und ein anderes Lebensgefühl. Und viele Sachen, höre ich immer wieder, waren auch deutlich besser geregelt und dein Leben hatte sich auch nicht immer schlecht angefühlt. Das ist Quatsch. Aber Denen haben sie was versprochen. Sie haben ihnen versprochen, sie dürfen ihre Meinung sagen, sie dürfen ihre Meinung haben. Und deswegen haben die alle Bürger im Osten haben das gefeiert, dass die Grenzen aufgehen und dass die Demokratie kommt. Wenn man heute das Buch liest, wie Demokratien sterben, von diesen beiden linken, eher linken Harvard-Professoren, großartiges Buch, mein Buchtipp sowieso der Woche, wie Demokratien sterben. Wenn du das liest, was zwei Linke geschrieben haben, dann sind wir heute mittendrin im Sterben unserer Demokratie. Weil alles das, was die grün-linke Regierung da gerade macht, ist nichts weiter als das Unterdrücken von anderen Meinungen, Wegdrücken anderer Meinungen. Das Größte, was ich, also jetzt ist für mich auch echt wirklich völlig Feierabend. Die CDU wirbt im Osten vor den Wahlen mit dem Slogan gesunder Menschenverstand statt linker Wahnsinn. Jetzt haben die Grünen gesagt, gesunder Menschenverstand ist ein Nazi-Begriff, den dürfte man nicht mehr verwenden. Stell mal vor, die wollen den gesunden Menschenverstand abschaffen. Das ist so dreist und das ist so undemokratisch und das ist Diktatur. Die wollen hier ihre Meinung durchsetzen. Da gebe ich dir völlig recht, der Habeck ist ein Demagoge. Aber ist die Frage, ob er ein vorsätzlich wissender Demagoge ist oder ein Vollpfosten, der einfach eingesetzt wird, um Demagoge zu sein von seinen Zuträgern. Das weiß ich nicht.
Ja, ich weiß es auch nicht. Wie siehst du das, André? Ich meine, du bist ja der Ossi hier in der Runde.
Ich habe auf dem Dorf gewohnt, in Thüringen. Ja. Uns ging es ja gut. Das war jetzt nicht, dass es uns schlecht ging. Ja. Wir hatten Bäcker, Fleischer, Kneipen, alles war da. Ja. Das Dorf, wo ich herstamme, ist jetzt tot. Ja. Da gibt es gar nichts mehr. Und mein Vater soll mit 82 Jahren in die nächste Stadt mit dem Lastenfahrrad fahren. Das hört er von der Regierung. Ja, und das kann es ja wohl nicht sein. Und ich bin 2006 in Potsdam in meine Wohnung eingezogen mit einem Stromabschlag von 44 Euro. Und jetzt bezahle ich 136. Also jetzt nur mal so gesehen auch, wo das alles hingeführt hat. Ja, und ja, wir müssen es uns ja erarbeiten. Und da oben, wenn ich da mit 10.000 Euro oder mehr im Monat nach Hause gehe, die brauchen sich ja keine Sorgen zu machen, was das alles kostet. Ja, und der einzige Unterschied zur DDR ist noch, wenn man da seine Meinung gesagt hat und vielleicht einen Witz über Honecker gemacht hat, ist man noch in den Knast gegangen. Das ist jetzt vielleicht noch ein Unterschied zur heutigen Zeit, ja.
Wo man hier ja dran arbeitet. Dein Vater? Bitte?
Was sagt denn Andres Vater dazu? Ich meine, der ist ja derjenige, der da richtig gelebt hat. So, was sagt der zur heutigen politischen Situation?
Es ist schlimmer als zu DDR-Zeiten, sagt er. Also wie gesagt, es fehlt nur noch, dass sie dich, wenn du irgendwas sagst, in den Knast stecken. Das haben sie wirklich gemacht. Also wenn du da einen bösen Witz gemacht hast oder so, und das hat die Stasi mitgekriegt, haben sie dich abgeholt. Ja, das ist heute noch nicht so. Aber der ist auch vollkommen frustriert. Und wenn die, meine Oma, die ist 1996 gestorben, wenn du die heute aufwecken würdest und ihr das zeigen würdest, die würde freiwillig wieder gehen, glaube ich.
Glaube ich.
Das ist schon heftig. Also ich lese gerade, wo wir vorhin Bücher hatten, ich habe ja lange keinen Buchtipp gehabt und jetzt habe ich wieder einen. Ich habe nämlich, wo man sehen kann, in welcher Bubble die so leben. Und zwar das Buch heißt Herr Sonneborn geht nach Brüssel. Ich wusste gar nicht, habt ihr von diesem Buch gehört? Das ist von 2019, glaube ich. Ja. Es gibt jetzt ein zweites. Und ich, das war mir nie aufgefallen. Also der Ex-Chef von der Titanic, ich glaube, der ist dann nicht mehr Chef, ist ja mit seiner Partei, die Partei, nach Brüssel gewählt worden und geht dahin. Und wenn man das liest, wie abgehoben die da tatsächlich regieren, arbeiten und leben, dann, also ich sage es deshalb, weil ich habe immer noch ein schlechtes Gewissen, wenn ich böse Ricarda Lang und Politikerwitze mache, weil ich dann immer denke, naja, so, das stimmt ja alles irgendwie nicht. Aber doch, das stimmt alles. Das stimmt wirklich alles. Die leben wie die Made im Speck. Das ist wirklich unglaublich.
Ja. So viel Boden stationieren und jetzt verdienen wie die Großen. Das ist unfassbar.
Ja, und weißt du, was das ist? Ich habe das mal im ganz Kleinen, ne? Ich war mal einer, der tatsächlich, tut mir total leid, aber ich habe mal in Hamburg die Grünen mitgegründet und Legalize-Demos auf der Burweide gemacht und so und habe in der Hafenstraße gewohnt. Und das habe ich gemacht deswegen, weil ich an was geglaubt habe. Ich habe daran geglaubt, dass es mehr Gerechtigkeit geben muss, dass diese Regierungsleute, dass die da alle wie die Maden im Speck eben leben und es dem Volk nicht gut geht und so. Und dann haben wir diese schönen Häuser an der Hafenstraße gehabt, die sollten weggerissen werden, da sollten Wohnsilos hin. Wie sieht das aus? Du kommst die Elbe runter und siehst so ein scheiß Wohnsilo und dann haben wir dagegen protestiert erst und dann sind wir in diese Häuser rein. So, und dann passierte Folgendes: Das war so eine Gruppe von damals, vielleicht 50 Leuten oder so. Nicht mal, 30 vielleicht nur. Und dabei auch der Torwart von St. Pauli zum Beispiel, Volker Ippich, der hatte auch gewohnt in der Hafenstraße. Und wir haben einfach probiert, ein alternatives Leben, so war so der Traum. Da haben wir schön kiffend auf den Stufen gesessen und haben gesagt, hier ist jetzt Alternative, gehört alles uns, wir zahlen keine Miete, den Strom klauen wir und so. Wilde Zeiten. Und dann passiert aber Folgendes. Ein paar Leute, so wie ich, wir haben eine Botschaft gehabt, wir haben ein Gefühl gehabt, eine Emotion gehabt. Und dann gab es die anderen, die haben sich da rangehängt und hatten nur ein Interesse, profitieren. Zum Beispiel gab es da jemand, der wollte immer nur eins, der wollte immer zum Edeka gehen und klauen. Der hat sich dafür gefeiert, dass er beim Edeka Lebensmittel klaut. Ich finde das nicht in Ordnung. Ich finde nicht okay, den Edeka in der Schanze auszurauben. Fand ich nicht okay. Ich finde das nicht okay. Ich finde trotzdem, wir müssen sehen, dass wir arbeiten, dass wir was tun, dass wir probieren, uns zu einigen, dass wir mit den Leuten diskutieren, um die Häuser zu erhalten, dass wir sie renovieren, dass wir arbeiten, dass wir einrichten, dass wir sie anstreichen, dass wir Botschaften haben, dass wir demonstrieren, dass wir mit Regierungsvertretern, dass wir probieren, eine Einigung zu kriegen. Ich hatte so ganz viel Ambition und wollte so ganz viel machen. Die hatten genau eine Ambition. Profitieren von der Umgebung, in der sie da waren, sich selber so hinstellen, als ob sie hier Gutes tun und für was Gutes kämpfen, weil eigentlich wollten die nur beim Edeka umsonst Lebensmittel klauen. Und deswegen nach kurzer Zeit bin ich aus diesem ganzen Scheiß da ausgetreten, weil ich das nicht ertragen konnte, dass da solche Schmarotzer dabei waren. Und diese Schmarotzer, die waren, und das ist heute, glaube ich, genau das Gleiche. Die gehen hin und tun so, als gehören sie zu dir, als hätten sie eine Vorstellung von einer besseren Welt und sind bessere Menschen und so. Und sobald du denen Kohle gibst oder Zugang zu Profit oder irgendwie sie eine Chance haben, irgendwo was davon abzuzocken, dann machen die das. Das sind auch die, die innerhalb unserer Wohngemeinschaft den anderen Leuten Sachen geklaut haben, die einfach deine Bürsten verwendet haben oder auch deine Zahnbürsten, weil sie halt gerade mal keine hatten und stell dich nicht so an und so. Das sind Schmarotzer. Und ich glaube, diese Mentalität, guck mal, Ricarda Lang hat noch nie gearbeitet. Die hat von ihrer Mutter Kohle bekommen, danach hat sie vom Staat Kohle bekommen, hat sie von der Partei Kohle. Die weiß gar nicht, was das ist. Die findet das total unmoralisch zu arbeiten. Und wenn die Frau da oben ist und sowas auch noch erzählt, was sie macht, was sollen denn die Jungs, die jungen Leute denken? Die haben ja gar keine Vorbilder mehr. Früher war das so, dass die Politiker zumindest Tag und Nacht unterwegs waren und hat immer gesehen, wie sie morgens irgendwo sind und mittags irgendwo sind und abends, was sie arbeiten und machen und tun. Ricarda Lang ist nirgendwo.
Aber jetzt
Nirgendwo.
mal andersrum. Welcher Politiker ist denn nicht so?
Bosbach? Kubicki?
Ja. Ja, stimmt.
Ich glaube, dass Herr Thering in Hamburg, also ich habe ja ein Interview, ganz langes Interview mit Herrn Thering geführt. Herr Thering ist ein bisschen blass, aber ist ein super Typ. Ich habe ihn gefragt, so im letzten Drittel, ich mache so ganz offene Interviews und ich frage die Politiker nichts ab. Ich frage nicht nach Zahlen, Daten, Fakten, sondern ich rede mit denen wie Menschen. Ich stelle die Fragen, die Menschen auf der Straße sie fragen würden. Da habe ich den Thering gefragt. Irgendwann, ich sage es immer, Herr Thering, wenn Sie morgens aufstehen, ne? So im Bett, drehen sich um, dann ist Ihr Terminkalender, gehen Sie ins Badezimmer, dann sehen Sie sich selber im Spiegel. Haben Sie Lust auf Ihren Job? Haben Sie Bock, das zu machen, was Sie da machen? Fühlt sich das gut an? Und da guckt er mich an, so ein bisschen erstaunt, ja, weil so eine Frage hat er noch nie gestellt bekommen wahrscheinlich, und sagt er, ja, ich stehe auf und ich habe richtig Lust, ich glaube daran, ich will was bewegen. Und du hast gemerkt, dass dieser ganze Mann plötzlich sich total fokussiert hat und er selber war. Und richtig begeistert war davon. Und deswegen glaube ich so jemand, ich glaube auch Frau von Treuenfels zum Beispiel, die FDP-Chefin von Hamburg, der glaube ich das auch aufs Wort, die hatte ich auch im Interview da, die war richtig begeistert. Es gibt tolle Politiker, vielleicht eher auf lokaler Ebene, die da oben, wenn du dir Herrn Scholz anguckst, ne, guck dir mal an, was das für ein Mensch ist. Der hat jetzt neulich wieder irgendwelche Witze gemacht über Waffen an die Ukraine oder so. Irgendwas hat er gesagt von wegen, ja, natürlich hat er Freunde, aber denen würde er auch nicht irgendwelche Waffen geben oder so. Also der sagt Sachen, der macht Sachen, der ist so menschenverachtend, weit weg vom Volk. Was der Habeck macht, der setzt dich hin, erzählt Blödsinn und hat nicht mal ein schlechtes Gewissen, wenn es rauskommt. Das ist denen wurscht. Wir sind denen wurscht. Die Wahrheit ist denen wurscht. Und ich glaube, es gibt andere Politiker. Ich habe zum Beispiel die Tochter von Herrn Bosbach, Caro Bosbach, ne? Ist ein ganz feiner Mensch. Die setzt sich ein für den Mittelstand. Das ist eine richtig gute, das könnte eine richtig gute Politikerin werden. Es gibt die, aber leider sind die an einem, meine, klar, wenn du in der Partei was werden willst, musst du dich nach oben schleimen und sowas alles wahrscheinlich. Das ist ja da wahrscheinlich genauso wie, keine Ahnung, da muss eine Pfeife der anderen Pfeife so lange in Arsch pfeifen, dass sie ihn dann neben sich auch mal leben lässt oder so.
Ja, die haben eins richtig gemacht, sie haben sich wählen lassen, ja, sind gewählt und ja, nun sitzen sie da und wissen eigentlich gar nicht warum. und haben sich zur Lebensaufgabe gemacht, so sehen das viele Menschen, mit denen ich auch rede, uns das Leben schwer zu machen. Ja, alles teurer zu machen.
Und
Ja.
Maßregeln. Wichtig ist immer
Maßregeln.
drauf, immer Maßregeln. Neue Gesetze, neue Zwänge von oben herab. Wir sagen, was ihr essen dürft, wir sagen, was ihr verdienen dürft, wir sagen, was ihr bezahlen müsst, wir sagen, wie teuer das Fleisch ist, wir sagen, wie teuer das Benzin ist. Wir bestimmen das und wir drücken euch so lange runter, bis wir euch voll in der
Also
Hand haben, alles tut,
das
was ihr wollt.
wichtig. Ich finde, das merkt man auch im Gegensatz zu früher, merkt man tatsächlich jetzt die Abgehobenheit dieser Leute, wenn die so reden. Die reden ja mittlerweile über uns, an uns vorbei und haben so diese Attitüde, als wären sie wirklich unsere Lehrer, unsere Erzieher, unsere Nanny, unsere was weiß ich. Also das finde ich, das war vor ein paar Jahren noch nicht so. Aber jetzt hast du das Gefühl, ich habe die Ricarda Lang, die war auch übrigens bei Maischberger. Und die ist ja durchaus eloquent. Also sie kann ja wirklich reden. Ich habe wirklich gedacht, naja, dumm ist die nicht. Also die redet und
Aber nur Dünnpfiff, nur Dünnes.
aber die hat immer diese Attitüde, hat die, als wenn sie sich jetzt so eine Mama um uns kümmern muss.
Ja, aber weißt du, ich glaube nicht, dass die klug ist und dass die klug redet. Ich glaube, sie hat eine Routine, wie sie dich durchs Leben wurschtelt. Das hat sie bei ihrer Mutter schon gemacht. Ich glaube, die weiß gar nichts. Und ich glaube, dass die null arbeitet. Die weiß gar nicht, was Arbeiten ist. Ich glaube nicht mal, dass sie den Scheißdreck liest, den sie lesen sollte. Ich glaube, die ist einfach stinkfaul, tut gar nichts und kann ein bisschen plappern. Das ist wie so eine, wer hat das, irgendjemand nur hat mal gesagt, das sind so wie Klassensprecher irgendwie. Kennst du die Klassensprecher, die zufällig aus Verlegenheit gewählt worden sind und dann den Dicken machen und bestimmen wollen, was in der Klasse passiert? Solche Leute sind das, glaube ich. Also.
Horror. Wie kommen
Ja.
wir jetzt aus diesem Podcast mit einer positiven Nachricht raus?
Ganz einfach. Es ist Frühling und es ist nicht der heißeste April seit Menschengedenken gewesen, sondern ein ganz normaler April. Und jetzt haben wir Mai und draußen kommen die Maiglöckchen raus, die Sonne scheint. Deine Shows sind ausverkauft. Der André macht den Quereinstieg. Und ich habe eine Late-Night-Show und ich finde, wir sind in ganz glücklicher Situation, dass wir so toll hier zusammen am frühen Morgen plappern können, dass da andere Leute sich das angucken, dass die das auch ein bisschen gut finden. Und wir müssen eine Botschaft verbreiten, vielleicht mehr noch. Wenn jeder unserer Zuschauer heute jemanden ein Kompliment macht, du siehst gut aus, deine Haare sind toll, du hast schöne Klamotten ausgesucht, dein Haus gefällt mir, deine Wohnung gefällt mir, das hast du toll gesagt, und nimmst mal jemanden in den Arm. Wenn das jeder machen würde, ne, dann haben wir, dann breitet sich über das Land so eine Welle der Wohlgesinnung und der Gemeinschaft aus. Und das ist das, was der Politik am meisten in den Arsch tritt. Wenn wir uns zusammen wohlfühlen.
Danke dafür. Ja, ich werde das mal werde das befähigen. Wir setzen uns jetzt gleich ins Auto und fahren nach Köln, wo wir heute Abend auftreten. Wem machen wir denn ein Kompliment? Yvonnechen sitzt hier. Wem machen wir denn ein Kompliment?
Yvonne.
Wir machen Yvonne ein Kompliment.
Ja.
Yvonne immer da ist, eben.
Ich finde Yvonne toll.
Ja.
Ich auch.
Ich freu mich immer, wenn ich sie sehe. Ich finde die toll.
Ja, siehst du, guck mal, da lacht sie.
Ja.
Ja, ihr Lieben, also ich würde sagen, von mir gibt es nicht. Buchtipp ist: Herr Sonneborn geht nach Brüssel. Gibt es zwei Teile. Ich freue mich schon am zweiten Teil. Tolles Buch. Und ja.
Und wie Demokratien sterben.
Bitte? Demokratien.
Nee, wie Demokratien sterben. Kann man
Ja.
bei Amazon, kann man sich das angucken. Grandioses Buch und es macht euch, ich verspreche, es macht euch echt Sorge, weil man merkt, wie weit wir schon gekommen sind. Und das ist keine Panikmache, das ist nicht von irgendwelchen Rechten geschrieben, von einer Rollator-Gang oder so, das ist von zwei linken Harvard-Professoren geschrieben. Und es macht dir ganz, ganz, ganz dolle Sorgen, versprochen. Und es zeigt, wie wichtig es ist, zur Demo zu gehen und das machen wir jetzt.
Ja, sehr schön. Was, André?
Ich habe noch einen Buchtipp, das Märchenbuch der Gebrüder Grimm, wo alle
Erzähl!
Märchen drinstehen. Lest das euren Kindern vor. Das sind schöne Märchen. Ja?
Perfekt.
Nachtgeschichten. Meine Tochter hat jeden Abend, solange sie das wollte, ein Grimms Märchen bekommen. Und deshalb weiß ich auch, wer Hänsel und Gretel waren.
Na, guck mal,
Und dass da keine Zwerge vorkommen. Ja? Das muss man erst mal quer verbinden.
Ja!
So, also es hat mich sehr gefreut, euer Gast gewesen sein zu dürfen. Und nach meinem Quereinstieg, vielleicht können wir dann noch mal
Ja, dann
über
machen wir. Das ist total spannend. Ich freue mich da drauf.
in 11 Monaten, dann gebe ich einen kleinen Bericht, wenn es die Gehörerschaft und Seherschaft interessiert.
Ja, sehr schön.
Also meine Community ist jetzt schon begeistert. Die wird auf jeden Fall mit eingezogen. Jeden Morgen den Lokführerwitz des Tages. Es ist auf jeden Fall besser als die Witze in der Bild, weil die gucke ich mir jeden Tag an mit meinem Kollegen Marco in unserer Morningshow. Und da sagen wir immer, wer kann so eine Scheiße zusammenschreiben. Insofern.
Aber erst in 11 Monaten. Also wenn es dann soweit ist, wenn ich Lokführer dann bin, Ausgebildeter, dann geht das los.
Ja, sehr schön. Wir freuen uns drauf. Ich schicke schöne Grüße ins Hotelzimmer nebenan. Du bist ja irgendwo unter mir im Zimmer.
Ich bin schräg unter dir, richtig.
Und einen dicken Kuss nach Hamburg.
Hamburg. Tschüss.
Tschüss.